Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcasts Transformatorische Bildung. Heute soll es wieder um Literatur gehen, und zwar um den Roman Widerfahrnis von Bodo Kirchhoff. Ein sehr spannender Roman, den wir in einem Seminar von mir zum Thema Literatur relativ ausführlich besprochen haben. Bei mir ist wieder Philipp. Und
Hallo.
genau, und hast ganz kurz Hallo sagen und dann vielleicht zwei, drei Sätze zum Thema: Wer ist Bodo Kirchhoff? Was ist dir daran Interessantes aufgefallen? Und dann gehen wir auf den Roman ein.
Genau, also Bodo Kirchhoff ist, glaube ich, jetzt vielleicht manchem nicht ganz so bekannt. Das ist jetzt nicht der Bestseller-Autor, aber ein inzwischen preisgekrönter Autor für den Roman, die Novelle. Es steht eine Novelle drunter. Wir haben gerade schon ein bisschen gerätselt, aber wir machen diese Tür vielleicht nicht so weit auf. Ist nicht ganz so wichtig für unser Thema heute. Der hat also den Deutschen Buchpreis dafür bekommen, 2016. Da gab es auch Kritiker, die gesagt haben, also ja, da ist das Flüchtlingsthema drin. Jetzt hat er mal den Preis verdient bekommen. Jetzt hat er zum rechten Zeitpunkt. Aber es ist vielleicht, dass er vielleicht das auch für die bisherigen Arbeiten ein Stück weit auch bekommen hat. Wer vielleicht Theatergänger ist, wird das Stück kennen. Der Ansager einer Striptease-Show gibt nicht auf. Ist ziemlich häufig gespielt worden, paar hunderttausend Mal mit Ilja Richter in Deutschland. Also so eine Solo-Geschichte. Und aber bekannter sozusagen jetzt, also in der Weltöffentlichkeit aufgrund des Preises ist jetzt also Widerfahrnis gewesen. Ja, Bodo Kirchhoff ist auch schon ein paar Tage älter. Ich muss gerade mal gucken, geboren 1948. Und was man über ihn ansonsten noch weiß, ist, dass er, also er hat auch andere Theaterstücke übrigens auch geschrieben. Und er lebt in Frankfurt und am Gardasee. Das lässt sich gut an. Gibt da auch Literaturkurse, also ein durchaus so ein intellektueller, sehr verkopfter Autor, was man auch an dem Buch merkt. Es ist also es ist trotzdem gut lesbar, es ist nicht kompliziert in dem Sinne, aber ich sag mal so, ich finde schon, dass es hier und da, naja, man merkt dann schon, dass da jemand mit einem Plan vorgegangen ist und man möchte also da was rüberbringen. Aber für unser Thema, also transformatorische Bildungsprozesse und alles, was drumherum ist, ist es natürlich perfekt, denn er hat, wie wir herausgefunden haben, ja über Bernhard Weidenfels
Nee,
promoviert, ne?
über Jacques Lacan.
Also über Lacan promoviert. Also insofern jemand, der sich da gut auskennt. Und ja, ganz kurz zum Inhalt. Autor lebt sozusagen in Einsamkeit, hat sich so ein bisschen von der Welt abgewandt, weil auch seine Bücher in seinem Kleinstverlag nicht mehr so ankommen. Und eines Abends steht eine Frau ebenfalls mittleren Alters, genau wie er, bei ihm auf der Schwelle und ja, nötigt ihm sozusagen ein Gespräch auf, was ihm gar nicht so recht ist. Und sehr schnell aus dem Moment heraus entscheiden die beiden, nach Italien zusammenzufahren. Ja, werden damit konfrontiert, dass die beiden also sozusagen viel Gepäck aus ihrer Vergangenheit mitschleppen. Und das sozusagen auf diesem Roadtrip miteinander ja, verarbeiten ein Stück weit. Und man denkt halt immer, das ist so eine Liebesgeschichte und die beiden haben sozusagen eine Chance darauf, sozusagen über die gemeinsame Liebe diese Verletzungen der Vergangenheit vielleicht zu heilen. Und ja, wollen wir nicht zu viel spoilern, ob es klappt oder nicht, aber
Doch, wir können ruhig spoilern,
man
weil.
kann vielleicht darauf hinweisen, dass es ein sehr verkopfter Autor ist. Also das Hollywood-Ending, Happy Ending gibt es da also nicht in dem Sinne. Und ja, ich denke mal, alles Weitere werden wir, glaube ich, gleich sozusagen an Beispielen eher verarbeiten.
Genau, also auch hier wieder Spoiler-Alarm. Wir gehen einfach davon aus, wir erzählen einfach so, wie unser Stand ist. Also für die Leute, die den Roman jetzt überlegen, ob sie den vorher noch lesen sollen, die können jetzt Pause machen, dann kurz das Büchlein durchlesen. liest sich relativ schnell und auch ganz amüsant, sage ich mal. Wie gesagt, sehr verkopft. Also ich fand, wenn es den letzten Teil nicht gegeben hätte, wär ich tatsächlich enttäuscht gewesen. Aber da bricht dann plötzlich nochmal was ganz anderes auf, was die sehr langsame Erzählweise, die zu Anfang dabei ist, finde ich nochmal dann ganz spannend macht. Genau, also zwei Sachen. Du hast jetzt gesagt, ein Roadtrip, also ne, die fahren halt nach Italien, nach Sizilien, glaube ich. Und das ist so das eine. Eingespannt ist das ganze Jahr, aber genau in diese ganze Fragestellung, was damit auftaucht, Migration. Und das ist, finde ich, ganz geschickt gemacht, weil er das sozusagen in so einem Nebenstrang mit einbaut. Also es ist jetzt nicht direkt, dass er diese Frage stellt, sondern es taucht immer wieder so am Rande auf, auch und damit vielleicht in gewisser Weise auch vielleicht adäquater zu Erfahrungen. Also selbst in der Hochzeit der Flüchtlingskrise hat man ja normalerweise als Person, die hier in Deutschland geboren, aufgewachsen ist, doch relativ wenig davon mitgekriegt, sondern vor allen Dingen natürlich mediale Darstellungen. Mhm. So, also ne, es sind vor allen Dingen die Fernsehbilder, die uns dort geprägt haben und nicht, dass wir tatsächlich etwas haben, was uns persönlich angegangen ist. Das mag natürlich von Person zu Person unterschiedlich sein, aber ich denke, vielen Leuten geht es so. Und da finde ich das ganz interessant, weil ich denke, das ist eine Frage, die dieser Roman ganz relevant stellt. Wie lässt sich denn sowas erzählen? Wie lässt sich eine Form der Bezugnahme sich überlegen, die dort diesem Problem irgendwie angemessen entgegentritt? Genau.
Also insofern ist das natürlich auch wirklich, muss man da explizit auch mal loben, auch wenn, wenn mancher Kritiker gesagt hat, jetzt kommt die das Flüchtlingsbuch. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das wirklich gleichzeitig schaffen konnte. Er hat bestimmt ein bisschen länger gebraucht als ein paar Monate. Also da hat er einfach vielleicht den richtigen Riecher vielleicht auch gehabt in dem Moment. Also es tauchen da verschiedene Personen drin auf und es ist tatsächlich, wenn man dann sozusagen die letzte Seite zuklappt, merkt man auf einmal, ach guck mal an, gleich zu Anfang sind die Figuren eben außer dem Protagonisten und dieser Frau, die da auftaucht, sind halt Ausländer. Mhm. Ne? Und das heißt also, das ist schon für den üblichen deutschen Leser, sage ich jetzt mal, schon sehr gut gemacht. Also der Protagonist ist ein Deutscher mittleren Alters, also so wirklich sozusagen insofern ein Typ wie du und ich aus dem Bürgertum, der dem so weit ganz gut geht, aber auch sozusagen auch hadert, also der Deutsche sozusagen. Ja. Ja. Und dann tauchen also nach und nach immer wieder Menschen mit ausländischen Wurzeln oder tatsächlich Ausländer dann aus Sicht des Protagonisten auf. Und ich glaube, da, wenn ich recht überlege, ist, glaube ich, auch wirklich gar kein weiterer Deutscher mehr, der in dem Roman vorkommt, finde ich, außer den beiden, wenn ich jetzt so recht drüber nachdenke. Ich glaube schon. Jedenfalls nicht in irgendeiner wichtigen Funktion, in irgendeiner Form. Ne? Und ja, also da, wo er lebt, da könnten wir vielleicht sofort einsteigen. Das sind zwei Damen im Haus, die also auch Migranten sind. Und die eine ist also Eritreerin und die andere Dame ist Bulgarin. Mhm. Und mit denen gibt es schon sozusagen die ersten Fremdheitserfahrungen in dem Moment. Und das wird insofern geschickt gemacht, weil die Frau, Leonie Palm heißt sie übrigens, er heißt Reiter, bewusst die meiste Zeit ohne Vornamen, ein einziges Mal wird Vorname genannt, das ist Julius, aber dafür ist er zu cool, möchte lieber Reiter heißen, sozusagen. Er sieht sich da auch gerne so als genuin starker Mann, der sozusagen alleine gegen alle Widerstände, deswegen möchte auch eigentlich nicht großartig mit der Frau da was zu tun haben am Anfang. Also so, ich glaube, Reiter und Rider, das kommt nicht ganz von ungefähr.
Also tatsächlich dann auch so eine Psychoanalyse, Ross und Reiter, ne? Der Reiter, derjenige, der die Richtung vorgibt, was da natürlich immer mit drin ist.
Da auch so ein bisschen Western-Feeling ist aber ja. Sicherlich dabei.
Vielleicht ganz kurz, bevor wir jetzt auf diese Szene eingehen, nochmal kurz vorweg. Also ne, die Überlegung, dieses Mantra, was man dann immer aufsagt, Transformation grundlegender Figuren oder Kategorien des Welt- und Selbstverhältnisses. Da habe ich zu Anfang, als ich den Roman, als ich geplant habe, ob wir den im Seminar besprechen, relativ lange dran gehadert, was eigentlich sowas wie eine Figur des Selbst- und Weltverhältnisses hier sein könnte. Wenn wir nochmal zurückspulen bei Imperium, da ist es ja ganz klar, weil da ganz viele so schöne Neologismen, Kokovorismus als Figur, in dem sich die Person Engelhardt ja, selber beschreibt. Ne? Das, und da gibt es eine ganze Reihe, ne, genau, an denen man das direkt festmachen kann, wo immer wieder neue Worte erfunden werden, die seine Figur beschreiben. Also eine Figur des, einerseits würde ich sagen, der Reinheit, die da mit drin ist, ne? Die Kokosnuss als das, was eben rein ist, aber auch eine Figur der Selbstüberschreitung. Sowas wie das eine Wort oder die eine Formulierung oder die eine Metapher, wo man jetzt sagen könnte, da zeigt sich die Figur, die man so fest, womit man das feststellen kann, was sein Welt- und Selbstverhältnis beschreibt, habe ich jetzt nicht gefunden. Deswegen mal meine Idee oder mein Vorschlag zu sagen, dass sein Welt- und Selbstverhältnis sich vor allen Dingen in Figuren der Unbestimmtheit zeigt. Und zwar könnte man das tatsächlich schön grammatikalisch zeigen, nämlich an Figuren, die im Konjunktiv stehen. Und zwar, das ist ja ganz interessant, weil dieser Roman spielt die ganze Zeit damit, dass einerseits auf der ersten Leseebene ganz platt ein Roadmovie erzählt wird. Auf der anderen Seite immer wieder mit thematisiert wird, wie man eigentlich erzählen kann.
Also was ist ein Roman? Also wie, ne, was,
oder eine Novelle?
Oder eine Novelle oder was auch immer. Aber es ist, die ganze Zeit wird immer wieder gesagt, das ist jetzt... Ich glaube, im vorletzten Kapitel heißt es dann sogar am Anfang, dass der, also sagt der Erzähler, ein Kapitel nehmen im Laufe einer Erzählung meistens an Umfang ab. Ne? Also das heißt, da wird auch immer sozusagen zurückgetreten aus der Erzählung und der Erzähler hat sozusagen seine eigene Haltung.
Genau, und das ist halt so spannend, fand ich, weil das ist auch ganz tricky gemacht. Es gibt ja gerade im Kontext so Anführungsstrichen postmoderner Literatur, so Erzählungen, die das ganz stark initiieren, inwiefern diese Erzählfigur oder die durch die Erzählung figurierte Person, der implizite Autor nach Ricoeur, die das thematisieren. Hier fand ich das so geschickt, weil dadurch, dass Reiter Verleger ist, diese Meta-Überlegung zur Erzählung noch so in die Geschichte eingebunden ist, dass wenn man das normal liest auf so einer ersten Ebene, man das irgendwie auch der Erzählung zuschreiben könnte. Das ist halt so, der überlegt sich halt, wie kann man Sachen erzählen, und das ist irgendwie so schön, weil das läuft so ein bisschen unterm Radar. Da muss man schon zweimal lesen, um diese ganzen Tricks da mitzukriegen. Und ich würde vorschlagen, einfach mal den ersten Satz vorzulesen. Diese Geschichte, die ihm noch immer das Herz zerreißt, wie man sagt, auch wenn er es nicht sagen würde, nur hier ausnahmsweise, womit hätte er sie begonnen? Ne? Also hier fängt er schon im allerersten Satz, ist dieses, lauter Potentialitäten werden hier eingeführt. Ne? Auch diese Vergangenheitsform, die da mit drin ist, die bleibt ja später auch offen. Hier taucht ja plötzlich nochmal noch eine Zeitform des Erzählers auf die spätere gar nicht mehr so drin ist. Also hier würde ich sagen, das wäre für mich so etwas wie etwas, eine Erzählung im Potenzial ist. Und das finde ich ganz interessant. Also bei Bernhard Waldenfels gibt es diese Überlegung, er spricht von Ordnungen im Potenzial. Kann es so etwas wie eine Ordnung geben, die also Möglichkeitsräume hat? Ne? Und da ist er sehr skeptisch, weil er sagt, also, ne, dass so etwas wie Ordnung, gesellschaftliche Konstruktionen immer so eine gewisse Festigkeit haben. Und deswegen wäre meine These, dass hier diese Figur des Selbst- und Weltverhältnisses eine Figur des Möglichen ist. Und das Spannende ist ja, was wäre dasjenige, was gegen diese Möglichkeit steht? Ein Widerfahrenes. Ne? Und das ist ja der Titel des Buches. Und ne, deswegen, wenn du sagst, das ist schon sehr konstruiert, würde ich dir genauso zustimmen. Also dieses Jongieren macht er ganz explizit und ich denke auch reflektiert. Also ich weiß nicht, ob der jetzt Waldenfels gelesen hat, wahrscheinlich schon auch, kann ich mir durchaus vorstellen. Lacan ganz sicher. Es tauchen an manchen Stellen auch sowas wie das Begehren, die wichtigste Metapher, die man, wenn man Lacan zitiert, da muss man irgendwie in jedem Satz einmal Begehren sagen, taucht an manchen Stellen auf. Genau.
Ja, also ich merke auf jeden Fall, dass da man viele, ich will nicht sagen jeden Satz, aber zumindest in jedem Absatz findet man irgendetwas, was man auch nochmal anders lesen kann. Und wo es ein gutes Beispiel dafür gibt, dass er, also ich sag mal, neben dem, was wir jetzt sozusagen aus der transformatorischen Bildungstheorie und so weiter jetzt hier wieder gleich aufmachen werden, denke ich, dass da natürlich auch ganz viel so mit Mythen gespielt wird. Ne? Also was sind sozusagen unsere sozusagen als Gesellschaft kulturelle Erzählräume, die wir aufgreifen. Und es wird dann aber sofort auch, ich will nicht sagen ironisch gebrochen, aber es wird auf jeden Fall klar gemacht, dass es sich jetzt gerade so um eine Art von Mythos handelt in unserer Gesellschaft. Wenn er also raucht, dann weiß er das schon selber, dass das in dem Moment eine Geste ist. Es wird sowieso geraucht ohne Ende, diesem Roman. Also das ist jetzt nichts für Leute, die da so ein super Ekel oder die jetzt gerade aufhören zu rauchen, denen würde ich das
Oder jetzt Kokovorismus ist an dem Roman auch nicht besonders angesagt.
Ja, genau. Ne? Also genau. Das, aber es ist halt so, da merkt man dann natürlich schon, also da ist Bodo Kirchhoff auf sich selber auch ganz klar darüber, was er da tut. Das ist, man denkt sich so, warum rauchen die denn schon wieder? Also da ist dann viel Pose auch dabei und Bildhaftes. Ne? Also der Mann, der diesen Kleinstverlag hat, Reiter, der weiß halt, dass alles irgendwie eine Erzählung ist. Mhm. Und wenn wir uns sozusagen, also wenn auch Menschsein bedeutet, eine Erzählung zu haben, dann ist er sich darüber total klar. Mhm. Also wir erfinden sozusagen unser eigenes Leben ja auch oder unsere Identität ist ja auch eine Art von Erzählung. Mhm. Und das finde ich schon gut gemacht insofern. Mhm. Ne?
Genau, also ich würde vielleicht noch einen kleinen Teil vorlesen, weil das genau das Ende des ersten Kapitels ist, ne? Wo man das genau das auch nochmal sieht. Da geht es darum, soll sie jetzt reinkommen oder nicht. Da kommt dann erst so diese komisch, unangemessen, flapsige Art von Reiter. Was weiß ich, sagte Reiter. Und dann wieder. Außerdem mag ich keine langen Dialoge. Ich mochte sie auch in Büchern nie. Sie zeugen meistens nur von Erzählfaulheit. Aber Sie und ich, wir sind doch hier nicht in einem Buch. Wir stehen an Ihrer Wohnungstür. Nein, nur Sie. Ich stehe in der Wohnung. Außer Sie kommen herein. Und wir rauchen eine. Ne, und das ist natürlich doppelt ironisch. Weil was ist dieses erste Kapitel? Ein langer Dialog.
Ja.
Ne, also, ne, und da sagt er eigentlich, ne, wo diese doppelte Anspielung kommt, kritisiert er jetzt mehr oder weniger, was er da selber geschrieben hat oder nicht. Und das Zweite, was hier natürlich ist, dieses typische Buch im Buch. Ne? Und hier ist ja das Paradox, er sagt, wir sind nicht in einem Buch, wo er gerade natürlich in einem Buch ist. Ne? Das taucht da auf. Vielleicht noch eine Idee zu dem Rauchen. Du hast jetzt ganz stark gesagt, dass das auf Mythen, auf Bilder anspielt. Das ist sicherlich auch richtig. Ich habe gerade dieses, dass da so viel geraucht wird, nicht so sehr im Hinblick auf Überhöhung im Sinne vom Mythos das gelesen, sondern vielleicht eher in dem Sinne, was möglich Konkretes. Ja, also es wird dann nochmal genau erzählt, wie man jetzt die Zigarette, ob es halb aufgeraucht hat, ob der Wein, wie man den trinkt, also dass das der Versuch ist, über möglichst genaue Schilderungen des Alltags nicht auf sowas wie Plattitüden einzugehen, sondern eine möglichst viel Faktizität in den Roman reinzukriegen.
Ja, und dann später hat das natürlich noch die natürlich auf jeden Fall den Sinn, dass das Rauchen einfach der, ja, da wo nicht mehr geredet werden kann, da wo man nicht mehr weiter weiß, da raucht man. Ne?
Genau, das ist so die Übereinkunft, das macht man halt gemeinsam, das stellt Gesellschaft her, wo man halt nicht erzählen muss oder sowas in die Richtung. Genau, übrigens nochmal vom Theoretischen, eine Sache. Du hattest gesagt, dass Erzählungen ja etwas sind, was Identität schafft. Gerade im Hinblick zu diesen transformatorischen Bildungstheorien gibt es bei Koller und auch bei anderen den Vorschlag, das über den Begriff der narrativen Identität von Paul Ricoeur zu machen. Gibt es diese drei Phasen der Mimesis, die man sich da angucken kann. Auch diese Begrifflichkeit der lebendigen Metapher ist alles sehr spannend, ist schon angedeutet worden bei Koller, es fehlt noch so ein bisschen die Ausarbeitung. Nur kurzer Hinweis, ganz zum Schluss in dem Podcast von Jörg Zirfas über Mimesis wird da auch nochmal drauf angespielt. Und ich halte das gerade um dieses Erzählhafte in die transformatorischen Bildungstheorien reinzukriegen, sehr, sehr hilfreich, wenn man damit Ricoeur macht. Und in vielen Fällen, also Kukumor verbindet dann häufig auch, dass er Ricoeur vor den Waldenfels schaltet, um Waldenfels selber ist ja noch nicht sprachtheoretisch oder erzähltheoretisch, auch wenn er mit dem Begriff der Antwortlichkeit sowas damit drin hat, dass man da dieses, ja, eine sprachliteraturwissenschaftliche Perspektive mit einfügt.
Kleiner Exkurs, also für alle, die gerade eine Habilitation anstreben.
Genau, das wäre noch eine,
jetzt ist auf einmal genau. Der göttliche Funken hoffentlich
für den einen oder anderen. Also den Vorschlag gibt es, glaube ich, schon häufiger. Das systematisch auszuarbeiten wäre noch ein wichtiges Thema.
Wer also Zeit hat.
Genau, wenn man gerade nichts zu tun hat. Wie gesagt, das sollte man aber dann bei Herrn Zirfas machen. Der würde sich sicherlich sehr darüber freuen. Jetzt zu dieser Szene, die ich sehr spannend finde, weil das ist genau diese Szene, wo Esther und die Bulgaren, Name weiß ich jetzt gerade nicht, also die beiden brechen auf. Ne?
Also Reiter und Leonie Palm wollen jetzt also mit dem Cabrio aus dem schlechten Wetter entfliehen Richtung Süden.
Genau.
Und haben auch, glaube ich, ein bisschen Probleme mit dem Auto und brauchen auch jemanden, der dann irgendwie so ein bisschen anschiebt. Und da gibt es also diese Putzfrau und die Hauswirtschafterin, kann man das irgendwie nennen.
Oder ich glaube, beide arbeiten am Empfang.
Oder beide sind, also ist beides, glaube ich, haben da...
Genau, es wird auch extra nochmal betont in dem Roman, dass das so Billigjobs sind. Ja. Ne? Dass also man will irgendwie, damit das irgendwie besser wirkt, einen Empfang haben. Und da sitzen halt die beiden Damen, um einfach zu gucken, ob da alles in Ordnung ist. Genau. Vielleicht noch eine Sache spannend ist auch, das ist ja permanent so ein Aufschub, ja, oder so eine Erweiterung der Bewegung. Ne? Erst wollen sie vielleicht nur mal gucken, ob das Auto funktioniert. Und dann wollen sie, glaube ich, zu einem See fahren. Ja. Und, ne, und so geht das immer weiter, bis sie dann später nach Italien kommen. Und das ist hier dieses Moment des Aufbruchs, was hier ist.
So. Ja, also genau. Also insofern das ist in der Szene, helfen die beiden dann also danach, dass das Auto losfährt und dass sie da so loslegen können. Und man merkt halt, dass was hier irgendwie verhandelt wird, irgendwie so zwischen den Zeilen, ist, dass die, und das ist wirklich, wirklich witzig insofern, das ist mal wirklich auch eine witzige Stelle in dem Buch, dass also die Eritreerin nicht erzählt von ihrer Vergangenheit, sondern die Bulgarin erzählt den Deutschen von der Vergangenheit der Eritreerin. Also sozusagen, das ist so ein komischer, ich sag mal so, wenn es ein Deutscher wäre, wäre es irgendwie so ein ganz krasser Rassismus, dass also der Deutsche immer sozusagen die Aufgabe nimmt, für den Ausländer zu sprechen. Ich erzähle jetzt die Geschichte von dem hier, der hat also da seine Probleme gehabt und dies und jetzt ist also darüber geflohen. Und hierbei ist es also die Bulgarin, was die Szene irgendwie noch skurriler macht. Also die haben sie erzählt dann auch, dass die Eritreerin also da durch die Wüste gefahren ist und es war also ganz schwierig alles und es gibt so irgendwie, glaube ich, so kleine Blicke oder so weiter, wo man so merkt, irgendwas ist da nicht so ganz dran. Und man, dahinter steckt, so haben wir es, glaube ich, auch immer dann gelesen, dazu sagen, hier wird ein Bild konstruiert von Flucht und von Ankommen jetzt sozusagen in Deutschland, das auch quasi medial vermittelt ist. Also es wird dann da zum Beispiel davon gesprochen, dass die Wüste wie eine Mondlandschaft ist. Das sind aber nicht die Worte der Eritreerin, das sind die Worte der Bulgarin, die über Flucht spricht. Sie als sozusagen Osteuropäerin hat natürlich auch nicht mehr Ahnung als jeder andere in Europa davon, wie es ist, aus Afrika nach Europa zu fliehen.
Und war wahrscheinlich noch nie in der Wüste.
Und sie war noch nie in der Wüste und so weiter. Also das sind also das sozusagen dieser mythische Ort Wüste ist also nicht selbst erfahren. Und insofern also eine Konstruktion. Also aber witzigerweise ist sie halt dabei. Und sie sagt aber auch nichts dagegen.
Wobei sie noch so sympathisch sagt, okay, mal übertreib es nicht, aber irgendwie sagt sie, okay, ich habe so eine Flucht überstanden, dann ist dieses vielleicht leicht Unangemessene, was hier in der Szene ist, halt auch nicht so schlimm. Interessant ist, wie der Reiter darauf reagiert. Der ist ja so ein bisschen stinkig, weil er sagt, okay, das ist jetzt eine Erzählung, die in meinen Büchern würde sowas nicht vorkommen, weil das genau dieses Konkrete, das Faktische weglässt und eben sich in Allgemeinfloskeln da macht. Ne? Dann ist halt die Wüste, ist halt eine Mondlandschaft, genau. In gewisser Hinsicht, und das ne, würde ich daran sehen, in dieser kleinen Szene, die eigentlich ja so nebenbei erzählt wird, daran kann ich, finde ich, kann man sehr schön auch nochmal diesen Begrifflichkeit des Fremden nach Waldenfels sehen. Weil natürlich einerseits sowas wie Flucht, Vertreibung natürlich ein Maximum wahrscheinlich an sowas wie Fremderfahrung ist, wenn man das eigene Land aufgeben muss, dramatische Szenen, sexuelle Belästigung, taucht ja da alles auf. Aber dieses Fremde natürlich eine gewisse Zugänglichkeit haben muss und mindestens die Zugänglichkeit, dass es erzählt werden kann. Und
es muss transformiert werden für uns, ne? In Bilder, die wir verstehen.
Genau, es muss irgendwie, es muss als das Unzugängliche muss als Unzugängliches zugänglich gemacht werden. Und einerseits verliert es damit natürlich seine Fremdheit, ne, weil das dann plötzlich Bilder sind, die uns vertraut sind. Andererseits scheint da auch noch immer das mit auf, was eben daran nicht verstanden ist. An dieser Erzählung, die die Bulgarin erzählt, damit kann man eben genau Flucht nicht
darstellen. Also das ist ein gutes Beispiel, also ein gutes anderes Beispiel dafür wäre, was sozusagen Westdeutsche über die Revolution der DDR-Bürger betrifft. Ne? Also wir, wenn wir jetzt davon erzählen und das sozusagen auch für uns ein Stück weit vereinnahmen, sei es vielleicht zum Beispiel durch Filme, die dann vielleicht eher durch westdeutsche Produktionsfirmen mit westdeutschen Produzenten, keine Ahnung, die in München angesiedelt sind oder so, da sind sie ja alle, die würden dann also die Bilder, die wir aus dem Fernsehen sehen, also hunderte von Menschen strömen über einen Bahnhof und ne, also und wir sehen da irgendwie eine Person und versuchen das irgendwie und das sagt dann alles super, wir haben es geschafft. So, und das ist, das hat natürlich mit einer individuellen Erfahrung nicht viel zu tun.
Genau. Vielleicht nur ein kleiner Hinweis darauf, diese Szene ist mir insofern auch sehr wichtig, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was mache ich denn eigentlich in meinem Podcast? Ne? Also jetzt nicht in, bei den Literatursachen, sondern vor allen Dingen, ich nehme ja sehr, sehr viele narrative Interviews, wo es halt erstmal darum geht, dass Leute erzählen. Ich habe tatsächlich mehrere Interviews, wo man dann auch sowas wie Fluchterfahrung tatsächlich erzählt kriegt. Also sehr spannend. In ganz vielen Interviews taucht es einfach nicht auf. Wird erzählt, dann war ich da und dann ist man plötzlich in Deutschland. Ganz häufig ist es tatsächlich dann so, in den Interviews, wo das erzählt wird, merkt man dann tatsächlich, dass es eine Grenze des Sprechens ist da erreicht. Also wo das so viel, so traumatisierend an Ereignissen, also dass sowas wie Filter der Wirklichkeit, genau, das ist da die Möglichkeit, das in einer schönen Geschichte zu erzählen, das bricht häufig gerade bei solchen Fluchterfahrungen zusammen.
Ist zu extrem.
Zu extrem, traumatisch würde ich dann tatsächlich sagen, nicht symbolisierbar. Aber das Paradox ist, deswegen muss es symbolisiert werden. Also das wäre genau diese Überlegung von Ricoeur, zu sagen, okay, der Transformationsprozess, Transformation benutzt nicht Ricoeur, aber man könnte in dieser Richtung sagen, ist eben genau dieses Moment, das dann doch wieder in eine Erzählung zu verwandeln, die natürlich immer Verlust ist. Und dann wäre die Frage, welche Qualitäten hat die Erzählung? Und man könnte sagen, eine der Qualitäten, die eine Erzählung haben müsste, die das, die da das Fremde irgendwie noch konserviert, ist, möglichst konkret zu sein. Also nicht in Metaphern, Bildern, die ganz großen Entwürfe, all das ist ja genau, entspricht ja genau wieder unseren Klischees. Sondern lieber über das Rauchen reden oder über das Warten oder diese Geschichten. Darin hat man vielleicht eher eine Möglichkeit, dieses Zugänglichkeit des Original-Unzugänglichen in irgendeiner Form zur Darstellung zu bringen.
Damit es nicht in irgendeiner Form sozusagen Klischee wird.
Genau, also ne, wenn man dann sagt, hier so eine Flucht, das ist doch so, wie als wenn man durch eine Mondlandschaft fährt, das wäre sicherlich unangemessen, weil das diese Fremdheit der Erfahrung eben genau nicht ermöglicht.
Ja, wir haben ja gelernt, bei Weidenfels, Fremdheit beginnt immer bei einem selbst.
Genau. Gut, dann würde ich jetzt vorschlagen, wir haben ja zweimal diese zentralen Widerfahrnisse. Ich glaube, das kann man relativ klar definieren. Das eine Mal ist in der, liegt in der Vergangenheit, also nicht in dem Bereich, was jetzt erzählt wird, nämlich dass Reiter seine damalige Freundin verliert und zwar auch auf dem Weg nach Italien, sagt, kurz bevor wir das Ziel erreicht hatten, wo es halt um Schwangerschaft geht. Also sie ist schwanger und die unterhalten sich dann in einem Restaurant in Italien dazu.
Ja, und er ist nicht in der Lage, dazu zu stehen, sozusagen. Ja. Also eine Entscheidung. Also er drückt ihr das quasi alles auf und sagt, das musst du wissen, nach dem Motto, jetzt verkürzt. Du, das ist ja dein Körper. Na, also er nimmt sich da quasi komplett raus und sagt das natürlich, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auf möglichst höfliche Weise im Sinne von, wenn du willst, dann werde ich natürlich auch dies und das und jenes tun, damit das, ne, also was man dir eben dann so sagt, als anständiger Mitteleuropäer, ja, so nach dem Motto, hier ist der Scheck und bis 18 Jahre bin ich auf jeden Fall da und vielleicht auch sogar mehr und so. Aber sie hat natürlich von ihm keine Zusage, dass er wirklich Teil dieses, sag ich mal, Projektes Kind ist. Und dadurch zerbricht die Beziehung in dem Moment sofort. Und er ist also einfach überfordert davon, komplett. Also überfordert nicht von dem Kind oder von der Entscheidung, Kind oder nicht Kind, sondern von dieser ganzen, von dieser sprachlichen Ebene ist er auch überfordert. Also er versteht da in dem Moment auch überhaupt nichts und kann darauf auch überhaupt nicht adäquat reagieren. Oder reagiert fast gar nicht drauf, um genau zu sein.
Genau, und ne, das Interessante ist, sie gehen ja in gewisser Weise in einem Konsens auseinander. Also das heißt, ne, er sagt, das ist ja auch schwierig, du arbeitest ja am Theater, wie soll das sein? Und das Interessante ist, sie stimmt ihm zu. Und dann geht sie plötzlich und ist einfach weg. Und genau da hat man dieses Moment, das, so was Sprachloses, was da auftritt, was natürlich für ihn auch genau so ein Widerfahrnis ist. Und sie geht weg und er trinkt den Wein auf. Ne? Und da könnte, ne, da hätte er hinterherlaufen sollen und sagen, ja, wie ist das und so weiter. Da finde ich tatsächlich den Lacan'schen Begriff des Begehrens entscheidend. Also auf Ebene der Worte ist irgendwie klar, kommen sie relativ schnell dazu. Aber sie will eigentlich, sie fordert heraus, dass er sein Begehren zeigt. Und das macht er eben nicht, sondern bleibt da irgendwie neutral. Also ich glaube nicht mal, dass so wirklich das Problem ist, dass er mit dem Kind nichts anfangen könnte oder so
Glaube ich auch
weiter.
nicht. Nee, ich glaube, es ist wirklich in dem Sinne wirklich, ja, dieser Wiedererfahrenesbegriff, sozusagen dieser Zusammenstoß der Erfahrung. Ne? Also, dass da also ein Moment ist, der von ihm in seiner Welt nicht eingeordnet werden kann. Er kann also in seinem Selbstbildnis als cooler Macho-Mann, der einen tollen Verlag hat, ist das nicht vorgesehen. Das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Aber da gibt es jetzt keine Schublade dafür und auch keine Tür, die er öffnen kann und sagen, ah, da habe ich schon mal was vorbereitet, dann machen wir das und das. Er kann dann sozusagen nur auf seine, auf diese Klischees zurückgreifen von, ja, irgendwie wird man das schon hinbekommen, ist ja auch da, oder das ist ja nicht so gut, ne? Implizit Schwangerschaftsabbruch. Also es bleibt so ganz intellektuell, aber es kommt nicht auf so einem. Auf so ein, ja, das innere Ordnungssystem kann da irgendwie nicht drauf zugehen. Und so bleibt es also im Bereich von dem Widerfahrenes, einem durchlittenen Moment, der aber kein Verstehen wirklich hervorbringt.
Genau, ne, da könnte man auch das wieder eine Erfahrung des Fremden oder mit Lacan, ne, da taucht so etwas wie das Reale auf, das Reale, was weder in Bildern noch in Sprache formuliert werden kann, sondern was sozusagen darunter liegt, aber immer wie so ein Motor dort zu einer Symbolisierung drängt, das taucht damit auf. Wir haben ja noch ein zweites Moment, also die Leonie Palm hat ja ein ähnliches Moment in ihrer Vergangenheit. Könntest du das nochmal schildern?
Ja, grob. Also, bei ihr ist es ja so, dass sie ja eine Tochter hatte und sie hat und diese Tochter hat oder diese Tochter hat sich umgebracht. So, und sie hatte auch das Gefühl, dass sie also da zum rechten Zeitpunkt irgendwie nicht die richtigen Worte oder die richtigen Aktionen gefunden hat, um da etwas gegen zu tun. So, und das schleppt die also Ewigkeiten jetzt mit sich rum und hat dann auch versucht, also ich glaube, sie hat dann selber auch die Tochter da irgendwie gefunden, ne? Und spielte das dann auch ein Stück weit selber nach, hat sich also selber an den See gelegt, da leicht bekleidet und versuchte das irgendwie nachzuspüren und was aber nicht möglich ist. Also das, auch da sehen wir also sozusagen ein Versuch, etwas in Worte zu fassen, und das geht halt nicht. Also versucht man das irgendwie nachzuspielen oder nachzuerleben, um also auch da so eine symbolische Handlung, um diese Sprachlosigkeit zu überwinden, die aber was nicht funktioniert. Also diese Stelle bleibt leer.
Also vielleicht, wie gesagt, noch so zwei, drei Sätze dazu. Was ich da spannend finde, eine Tochter ist gestorben im Winter an dem See, erfroren einfach. Und da, da wäre die Frage, ob da tatsächlich sowas nochmal wie das Mimetische auftaucht. Mimetisch im Sinne von nachahmend, aber auch im Sinne von nachfühlend. Also das ist ja irgendwie der verzweifelte Versuch, irgendwie dem, was dort eben der Tod der Tochter, sich dem anzunähern. Und die einzige die Chance, also deswegen würde ich sagen, das ist keine symbolische Handlung oder
Ja,
nicht
symbolisch
nur,
jetzt nicht in dem Sinne,
ne, sondern eben eine ganz konkrete
ja.
körperliche Handlung, weil da vielleicht das einzige Moment ist, wo noch so etwas wie eine Bezugnahme möglich ist, indem man sich tatsächlich dorthin legt. Ne? Das wäre wieder der Begriff des Mimetischen nach Wolf, den ich mit Herrn Zirfers da besprochen habe. Interessant ist ja aber noch eine Sache. Wir wissen gar nicht so hundertprozentig, ob das die Vergangenheit ist, sondern also der Motor ist ja, dass der Reiter in der kleinen Bibliothek dort ein selbst verlegtes Büchlein findet, wo nur ein Name draufsteht und wo diese Geschichte da drin ist.
Als Motor der ganzen Handlung.
Als Motiv, genau,
Ne?
so.
Also, ne, genau. Also geht das ist erst der Grund, warum die beiden, also Leonie Palm und Reiter, überhaupt aufeinandertreffen. Ne? Weil sie halt ihm dieses Buch untergejubelt hat, weil sie weiß, dass er Verleger ist, um rauszufinden. Ich glaube wahrscheinlich gar nicht so sehr, damit es verlegt wird, weil sie nur eine Meinung dazu haben möchte. Ne?
Genau, also ne, da gibt es so
Ist auch wieder Buch im Buch im Buch im Buch. Ne?
genau, ja. Und also sie sagte an einer Stelle, manchmal bräuchten wir jemand, der einfach sagt, mit dem Kopf nicken oder nicht, ist das was man als Buch weiter entwickeln kann. Ich bin mir nicht sicher, ist es so hundertprozentig klar, dass sie die Autorin ist? Also sie streitet es zwar nicht direkt ab, aber sie lässt es offen. Also das heißt, an einer Stelle auf der Fahrt nach Italien kommt es so ein bisschen zum Eklat und da sagt er, ist doch eigentlich klar, was du wolltest. Du wolltest eine Situation produzieren, wo ich etwas zu dem Buch sage. Und sie sagt weder ja oder nein und sagt, also wenn dir nur dieses wichtig ist und nicht, dass wir jetzt hier gemeinsam zusammen sind, dann würde ich jetzt sofort aussteigen und würde deine Jacke mitnehmen und wir würden uns dann und dann wieder treffen.
Du
Und
hast mich nur
dann,
benutzt, das ist typisch.
und also so ganz hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, dass
Ja, aber
das
das kann man in dem Roman sowieso
ja,
oder in der
ne?
Novelle sowieso nicht sein. Also das ist so, naja, also es gibt so viele kleine Hinweise auf sozusagen, das ist jetzt Erzählen um des Erzählens willen, ich mache das, ne? Also, wahrscheinlich wäre ihm das jetzt auch zuwider, da so eine Klarheit zu schaffen. Und ich glaube, da könnten wir uns tot suchen. Das würde er, wenn das mal reingeschrieben hätte, hätte es wahrscheinlich anschließend rausgelöscht. Ja, also das ist nicht Sinn der Sache. Ist auch, glaube ich, auch gar nicht so wichtig wahrscheinlich, ob das jetzt, also ob das für uns zu lösen ist, ob das real ist oder nicht. Ne?
Genau, aber was ich da spannend finde, also gerade wenn man so die Psychoanalyse nach Lacan sich überlegt, was wäre denn etwas, also da gibt es die ganz wichtige Frage des Wiederholungszwanges. Und in der Psychoanalyse ist eine These, dass wenn Ereignisse auftreten, die so schockierend sind, dass sie nicht symbolisiert werden, dann haben sie die Tendenz, wiederholt zu werden. Also es gibt diesen berühmten Aufsatz, ich hoffe, ich kriege ihn jetzt so richtig zusammen, wiederholen, erinnern, durcharbeiten, wo er da sagt, okay, also es gibt verschiedene, ne, von Freud ist der Text, ich habe erst so eine Erfahrung und wenn sie nicht symbolisiert werden kann, dann bin ich eigentlich dazu verdammt, genau dieses wiederholen zu müssen. Also nicht auf einer symbolischen Ebene dafür eine Form zu finden, sondern es konkret nochmal machen zu müssen. Und dieser Wiederholungszwang ist tatsächlich bei Freud mit dem Todestrieb verbunden. Also das heißt, solche Wiederholungen sind halt sehr gefährlich, ja, weil sie wirklich an den Körper sind. Ne? Also man könnte sich fragen, ob diese Handlung, sich dort nochmal an den See zu setzen, ob das eine solche Form der Wiederholung ist.
Es klingt auf jeden Fall im Roman auch sehr gefährlich. Also man hat schon auch das Gefühl, dass diese Frau, Leonie Palm, immer sozusagen auf der, zumindest auf dieser Kante zum Tod irgendwo balanciert. Also das kann auch jederzeit kippen und dann stürzt sie halt ab.
Ja, ne? Und das sozusagen der wichtige Schritt, das wäre der Begriff des Durcharbeitens, das wäre genau, wenn solche Wiederholungen auf eine symbolische Ebene kommen und erzählt werden könnten. Ne? Und genauso könnte man sich jetzt fragen, ob dieses kleine Büchlein, es wird, glaube ich, auf 60, 70 Seiten oder sowas betitelt, genau der Versuch ist, sich gegen eine solche Wiederholung zur Wehr zu setzen und das in der Erzählung zu machen.
Was ja sehr schlau wäre.
Genau. Da wäre genau die Frage bei Reiter. Gibt es ja eine klare Wiederholung dieser Szene, wo man die These aufstellen könnte oder sich fragen könnte, ob da so etwas wie der Wiederholungszwang eben nicht auftritt, dass er dem keine, also seiner Erfahrung mit seiner ehemaligen Freundin, dass er das eben nicht symbolisch besprechen kann.
Deswegen ist er drin gefangen. Also deswegen so viel auch wieder, auch wieder der Spoiler. Die werden also ein kleines Kind finden und auch da wird er nicht zu der Situation stehen in dem Sinne, sondern auch da verharrt er sozusagen im Nichts und dadurch ist die Beziehung zu Leonie Palm, wo man auch dazu stehen kann mit dem Kind, wie man will. Aber in dem Moment ist er also nicht in der Lage, auch da rauszubrechen und wiederholt sich mit der Absage an diese Beziehung.
Genau, also vielleicht, um nochmal die Story kurz zusammenzufassen. Also wie gesagt, die treffen sich da, dann fahren sie gemeinsam los. Es geht immer weiter. Irgendwann entscheiden sie sich, eben nach Italien zu fahren, was natürlich auch so der romantische Ort ist, ne? Italienreisen.
Die Fallhöhe wird sozusagen höher, ja. Was ihre Liebe oder ihr Potenziales betrifft, ne?
Genau. Und dann eben ganz entscheidend, das ist halt zunächst diese duale Situation und dann taucht was, würde ich sagen, Triadisches aus, plötzlich Kind, ne? Also wir haben ja jetzt so ein Musterbild, Vater, Mutter, Kind oder Mann, Frau, Kind sind natürlich nicht die Eltern. Könntest du zwei, drei Sätze dazu sagen in diesem Ort in Italien? Sie nehmen sich das erste Mal, glaube ich, zusammen auch ein Hotelzimmer.
Genau.
Irgendwie.
Ja, also sie sitzen da so ganz gemütlich irgendwie mit Blick aufs Meer, glaube ich sogar. Das ist auf jeden Fall, wie man sich das vorstellt. In Italien macht sich das Leben schön und trinkt irgendwie einen lecker Wein. Und dann ist auf einmal dieses Kind da und es scheint also verloren zu sein. Und zwar so verloren, dass man gar nicht anders kann, als es zu sich zu nehmen. Also
zumindest Leonie Palm kann nicht anders.
Ja,
Reiter hätte anders
gekonnt. Scheint, ich meine, es scheint aus ihrer Sicht, scheint es so, dass die also gar nicht anders können. Ob sie da wirklich vielleicht nicht irgendwie sozusagen mal zwei, drei Minuten länger hätten gucken können, das ist sozusagen die Tragik von dem, was dann im Folge passiert. Sie nehmen das Kind auf, man versteht sich nicht. Und nimmt das Kind also mit ins Hotelzimmer und umsorgen es auch ein Stück weit. Und ist, ja, eigentlich, ich meine, jeder normale Mensch, da müssten eigentlich sozusagen die Alarmglocken losgehen, weil das kann ja irgendwie nicht funktionieren. Aber es gibt da so einen Moment von ja, jetzt ist alles gut. Also damit ist jetzt alles durchbrochen, das Kind ist da, also für Reiter in dem Fall. Also für Reiter ist es so, er könnte jetzt dazu stehen und das Kind jetzt aufnehmen und mit ihr also einfach mal so ein Kind nehmen und das eine Familie spielen. Sie kann diese verlorene Tochter, dieses Gefühl von der verlorenen Tochter jetzt also wettmachen. Aber Also es ist natürlich logisch zu sagen, also dem Reiter kann man nicht ganz so viel vorwerfen, erstmal, dass er natürlich eigentlich gucken muss, da ist er irgendwo wohin mit dem Kind, das muss doch irgendwelche Eltern haben. Also er reagiert sehr intellektuell und sehr strategisch. Wenn wir nicht wüssten, oder man kann, also jeder andere Mensch oder viele andere Menschen würden vielleicht sagen, da ist eine Frau, die hat also auch dieses Trauma, da muss ich jetzt etwas vorsichtig vorgehen. Und kann nicht sagen, so geht das aber nicht, schon das Kind weiter, sondern da muss man jetzt also auch ein bisschen behutsam vorgehen. Und dazu ist er nicht in der Lage. Er kann jetzt auch nicht so sagen, ich stehe jetzt zu dem, dass wir uns jetzt momenthaft drum kümmern und dann schauen wir mal weiter, sondern er ist also ganz hart. Und dann kommt es also wirklich zu einer Reprise dieses Erlebnisses von vor Jahrzehnten und er kann wieder nicht sagen, bleib mal stehen. Ne? Also die Frau steht wieder auf und sagt, okay, ich habe es verstanden, ciao. Und er steht da wieder und sagt, naja, so. Und das ist halt die Dramatik oder das ist die Tragik dieser Figur.
Also vielleicht noch kurz nochmal davor, also ich finde da noch ganz wichtig, was da noch ist, also sie sitzen da, schöne Situation, man trinkt einen Rotwein auf einem schönen Platz mitten in Italien.
Exotisch.
Exotisch, genau. Und dann kommt dieses Kind und da taucht ja auch dieser Polizist mit auf, der, glaube ich, der ja auch so unangemessen reagiert. Ne? Also dass natürlich dieses Kind als Migrantenkind.
Also scheint keine Italienerin zu sein. Ne?
Genau. Ja. Muss sich irgendwie durchschlagen. Ich glaube, sie werden auch beklaut, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und also dieses Verhalten des Polizisten ist ja auch, scheint ja auch völlig unangemessen. So, ne?
Das, zumindest ist das einer der Gründe wahrscheinlich, warum sie sozusagen auch als Paar jetzt in diese Falle auch nochmal mehr reinfallen. Ne? Weil also tatsächlich die äußere Ordnung des Staates ist da also auch nicht so wirklich gegeben. Dieses kleine Kind, was vermutlich dann ist auch aus Afrika als Flüchtling rübergekommen ist, oder wir werden sehen, dass es so ist, ist in dem Moment auch so eine Persona non grata für den italienischen Staat und auch irgendwo egal.
Genau.
Und das also macht es für sie natürlich noch leichter, sozusagen in diese Falle reinzutappen und zu sagen, okay, dann kümmere ich mich jetzt darum.
Genau, ne? Also es ist offensichtlich wichtiger, dass die italienische Romantik, ne, mit Glas Wein aufrechterhalten wird. Und wenn da Touristen belästigt werden, das ist natürlich für Italien, könnte schwieriger sein, deswegen wird es, ne, und ganz wichtig ist Roman, also ich will jetzt nicht, ob das, wie das mit der Polizei in Italien ist, ist jetzt, darauf kommt es nicht drauf an, aber es wird so erzählt, dass genau hier so etwas einbricht. Ne? Und dann, was du jetzt schon angesprochen hattest, gibt es diese Szene, wo man jetzt sagen würde, okay, das ist genau das Widerfahrnis, das noch einmal die Wiederholung, wo sie dann auf ein Schiff gemeinsam gehen und dann, weiß ich nicht,
das bleiben die im Auto irgendwie hängen, ne? Also genau. Es ist so viel los und so. Und die stehen da also in der Reihe und da merkt man also schon, dass das die beiden da nicht auf eine Wellenlänge kommen werden. Hm. Ne? Und das ist also der dramatische Moment und dass er dann nicht hingeht und sagt, ja komm, versteh doch, ich meine es so und so. Er sagt, also es ist einfach gar nichts, da ist nichts. Also ist jetzt auch, gibt sicherlich gute Gründe zu sagen, das machen wir nicht mit dem Kind und das machen wir dies nicht und wir sollten dies nicht und denke an dies. Aber so, das wäre alles nachvollziehbar. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass da eine absolute Sprachlosigkeit ist, ein gar nichts. Da ist ein Nichts. Ja? Und er ist nicht in der Lage, irgendwie dieses Imaginäre da zu durchbrechen. Ja.
Genau. Also, ne, die fahren auf das Schiff, werden halt nochmal kontrolliert. Weiß ich nicht, ob sie da Pässe vorzeigen müssen. Und spätestens in dem Moment würde ja auftauchen, wieso ist da ein Kind, das sie irgendwie nicht kennen und so weiter. Das müssten sie dann erklären. Und seine Strategie ist, dass er sagt, wir müssen verstecken. Ne, setz dich hin, versuch und so weiter und dabei dann auch autoritär wird. Also ich glaube, da merkt er dann auch, okay, das könnten jetzt wirklich Probleme auch auf mich zukommen und dann
versucht. Das ist ihm nicht wert.
Ne, ja, genau. Und versucht das Kind irgendwie zu sagen, ne, mit Befehlen darauf zu reagieren Und das entzieht sich dann, ich weiß
nicht. Aber das ist auch, man muss auch nur dazu sagen, auch das ist so ein Bild, er hat da auch so einen bildhaften Moment. Ja. Also er geht dann auch hin und sagt also, dass sie also da verhaftet werden und dass sie schlecht behandelt werden, dass sie irgendwie das Fenster eintreten und so weiter. Also er hat dann sofort so ein Film oder ein Buch Bild vor Augen und da möchte er nicht rein. Also er macht das also auch alles immer noch größer und schlimmer, als es ist. Also er kann da auch mit einer nicht real mit umgehen. Das ist auch da wieder konjunktivisch, was wäre, wenn jetzt die Polizei kommt und uns hier so und so behandelt, wie wir das aus dem Film, aus dem Buch, aus dem Mythos kennen.
Genau, aber gleichzeitig, also ist das Reale so stark oder das Fremde, je nachdem, wie man das sagen würde, dass er sich dem da nicht mehr ziehen kann. Also dass das plötzlich, und da, ne, du hast gesagt, diese Wunde ist da natürlich auch was ganz, da kommt es tatsächlich dann zu einem Schnitt, ich weiß gar nicht, das Kind schneidet ihn, glaube ich, wo das dann am Körper ausgetragen werden muss, was hier in symbolischen Formen nicht mehr bearbeitbar
erscheint. Ja, interessant ist halt einfach, dass dieses Kind nicht bereit ist, also an der Stelle merkt man das dann, das hat dann geschlafen, schön und gut, wird ein bisschen verköstigt, das kennt es vielleicht auch schon von anderen Situationen, wo auch vielleicht, aber in dem Moment, wo es jetzt hart auf hart kommt, wo man sozusagen das Land verlässt, an dem man vielleicht auch als Kind als Flüchtling gerade angekommen ist und soll jetzt auf eine Fähre drauf und so weiter, also man muss auch, das ist das Spannende daran, das wird überhaupt nicht thematisiert, also Reiter und Leonie kommen keine Sekunde auf die Idee, dass das irgendwie jetzt traumatisch für das Kind sein könnte, jetzt in einem Auto auf eine Fähre gebracht zu werden, wohin auch immer. So, und statt also sich damit zu beschäftigen, wie das Kind sich fühlt, sind sie komplett nur mit sich beschäftigt. Also mit dem Kind, bleib hier, weil ich das möchte. Leonie, bleib du hier, weil ich das möchte. Achtung, Polizei muss weg, weil ich möchte nicht verhaftet werden. Aber der Blick auf das Kind ist vollkommen weg. Und in dem Moment sagt das Kind also, ohne mich, so nicht. Es fängt an zu treten, fängt an zu spucken und mit glaube ich, mit einem Anhänger oder so weiter kommt es dann irgendwie zu einer Auseinandersetzung und daraufhin bekommt er also eine ziemlich tiefe, klaffende Wunde in der, das ist eine Halskette, sehe ich gerade. Und damit kriegt er also eine ziemlich tiefe Wunde in der Hand. Das heißt also, hier wird etwas, was vorher im Grunde schon immer da ist, muss durch diesen Ausbruch von Gewalt oder von also dieses Kind ermächtigt sich sozusagen seine eigenen Möglichkeiten und seiner Position da als eigenes Individuum und nicht als ich werde hier benutzt als Kind von denen oder um die irgendwie wieder glücklich zu machen. Sondern es sagt, hallo, hier bin ich und ich habe eine Identität. Die versteht ihr jetzt vielleicht gerade nicht so ganz, aber ihr habt euch auch sowieso nicht dafür interessiert. Und das ist halt dann brutal für ihn. Und das muss er dann auch brutal erleben. Also das ist dann auch eine schlimme Wunde. Und damit kommt dann also etwas Reales in die Situation rein, was vorher nicht wahrgenommen wurde.
Genau, und also das Kind läuft weg, nachdem es sich befreien konnte, ist irgendwie auf der Fähre verschwunden. Leonie Palm läuft hinterher und versucht, das Kind noch irgendwie zu finden. Und er bleibt aber sitzen.
Genau.
So, und
erneut.
Erneut bleibt er sitzen, kann nicht reagieren und wartet halt ab und fährt dann nachher auch mit dem Auto wieder aus der Fähre raus. Sieht dann, glaube ich, noch Leonie Palm an einer Situation. Auch da wieder das Problem, dass er da in der Einbahnstraße ist, also nicht halten kann und so weiter.
Also Strukturen sind alle wirkmächtiger als das eigene Gefühl.
Genau.
Ne? Ja. Wie man jetzt da agieren könnte. Muss noch dazu sagen, das Auto ist ja nicht mal seins, das ist ja ihrs. Ne? Aber er sagt so, ich bin an dieses Auto gebunden und an das, was der Staat jetzt hier mir vorschreibt.
Genau, und dann kommt es eine Szene, die ja fast so ein bisschen romantisch ist, wo es dann so eine gewisse Verbrüderung gibt. Das heißt, er fährt los, kauft sich, glaube ich, noch eine Flasche Wein und ein bisschen was zu essen, hat aber jetzt das Problem, dass er mit seiner verletzten Hand diese Flasche nicht aufkriegt und setzt sich dann auf irgendeine Treppe oder sowas und trifft da auf eine Person, die ja
Taylor.
Taylor, genau.
Ja.
Weißt du, wo der herkommt?
Also er ist auch Afrikaner, aber wo genau, ich
Okay.
müsste jetzt auch nochmal nachgucken. Er ist auf jeden Fall interessanterweise jemand, der eben nicht guckt und schaut und mal sehen ja, da könnte man mal dies und jetzt könnte man mal dahin gehen und vielleicht dies und jenes, sondern der agiert in dem Moment. Der ist in der Lage, sofort die richtigen Schritte einzuleiten. Das heißt, er verbindet nicht nur die Hand, sondern er näht die Wunde zu.
Genau. Er
So,
ist
obwohl er es gar nicht kann.
Fischer, glaube ich, in
Ja.
seinem Heimatland gewesen, hat da eben häufiger wahrscheinlich bei seiner Arbeit problematische Situationen erlebt und hat dann eben so die Sachen, die man dafür braucht, um eine Wunde zu nähen, die hat er dabei und genau reagiert dann da interessant. Und ich finde, das ist auch so fast so, diese beiden Figuren sind so wirklich in einem extremen Kontrast gegeneinander gestellt. Also der Reiter als Verleger, jemand, der permanent im Konjunktiv man hätte, man könnte, wäre es nicht da, wären nicht die Worte angemessen. Und dieser Fischer, der genau das Extrem ist, für den dieses Faktische das Entscheidende ist. Und der von da auch eine gewisse Stärke hat, eben zu sagen, ich mache halt genau das, was jetzt angemessen ist. Ich sehe, okay, der hat eine Wunde, verbindet die Wunde, macht ihm die Flasche auf und so weiter.
Aus Nigeria, also übrigens.
Genau, ja.
So. So viel mal zur Vollständigkeit. Ja, aber das ist genau, die beiden in dem Moment verstehen sich und da gibt es also, insofern finde ich das auch interessant, also wirklich auch positiv mal zu beleuchten, dass da also so eine Figur, der ja der Flüchtling ist, ja, als kompetent rüberkommt, ne? Und da ist dieser komische, verkopfte, wie du sagst, Westeuropäer, der irgendwie so gar nichts auf die Reihe kriegt, aber immer ein gutes Leben hatte. Und auf der anderen Seite ist halt da der Nigerianer, der also seine Familie durchgebracht hat und jetzt auch diese Flucht da bis zu diesem Zeitpunkt offenbar sehr erfolgreich durchgeführt hat. Und interessant ist also insofern, über die Flucht von ihm wird gar nicht gesprochen. Das heißt also, da wird nicht versucht nachzufassen, etwas zu erzählen, was nicht zu erzählen ist, jedenfalls nicht aus dieser Perspektive. Ich glaube, er sagt dann auch irgendwie so, ja, wie viele Kinder hast du? Ja, da wird nicht weiter drüber gesprochen, weil man merkt so, das würde Reiter eh nicht verstehen. So, das ist nicht für ihn nicht verbalisierbar. So, und da, also dass also im Grunde, dass der also im Grunde schon fast sozusagen das Ende des Romans bestimmt, ist schon sehr charmant. Ne?
Also er wird ja auch sehr sympathisch eingeführt, ist ja auch Familienvater. Ich
Ja.
glaube, die Frau wartet auf ihn und ich weiß nicht, vielleicht ein Kind, was noch dabei ist. Also da genau diese Familienidylle, die ja vorher angedeutet wird, ne, zwischen den dreien hier ja in gewisser Weise realisiert ist. Und was ja noch interessant ist, also obwohl das natürlich zwei Leute sind, die, wenn man jetzt von Bourdieu sagen würde, vom Habitus her extrem unterschiedlich sind, in der Situation können sie sich dann doch in gewisser Weise verbrüdern.
Ja,
Ja,
und deswegen bleiben sie dann auch zusammen.
genau.
Ne?
Und er fährt die dann, glaube ich,
Genau.
noch
Nach
dahin, wo sie
Triest.
hinwollen. Genau, und
So, und ja, also da ist dann irgendwie, ist man dann in der Lage, irgendwie sozusagen auch als Team zu funktionieren. Und insofern eine wirklich. Also, wie du am Anfang schon gesagt hast, ne? Also wenn dieses Ende nicht wäre, würde man sagen, puh, Also auch schon irgendwie alles sehr selbstreferenziell. Dieses Buch ist doch sehr mit sich, oder die Figuren sind ja wahnsinnig mit sich selbst beschäftigt, und das ist jetzt auch nicht knackig formuliert und da passiert nicht so sonderlich viel. Es ist alles tatsächlich auf dieses Ende aufbauend. Und das muss man sagen, ich meine, man kann ihn durchaus kritisieren, Herrn Kirchhoff, aber das kann auch nicht jeder. Also viele Leute, ich sag mal so, ich würde schon behaupten, dass viele Schriftsteller ganz gute Bücher schreiben können über eine gewisse Storyline und das Ende ist halt Mist. Hier ist umgekehrt. Hier ist dröppelt das teilweise ein bisschen dahin und dann merkt man auf einmal, wie am Ende sozusagen die Fäden zusammenlaufen, wenn man aufmerksam gelesen hat, natürlich.
Genau, und was ich da auch interessant finde, und ich glaube, das könnte man wirklich formal auch machen. Wir haben ja zu Anfang diese These aufgestellt, dass sein Selbst- und Weltverhältnis eben in Figuren des Potenziales, des Konjunktivs auftaucht. Und gerade die letzten zwei Kapitel, da ist ja der Konjunktiv irgendwie weg.
Genau.
Ne, das ist ja so, die Wunde, der Körper, das Faktische und so weiter, das Reale, das Widerfahrenes, werden plötzlich so prägnant, dass solche Konjunktivkonstruktionen, Möglichkeitsvarianten da entsprechend nicht drin sind. Ich finde das ganz interessant. Es gibt einen unglaublich spannenden Text von Rainer Kukemoer, Interpretation, Lektüre, Interkulturalität heißt der, wo er die Bewegung eigentlich genau andersrum sieht. Also das ist eine traumatische Erfahrung, die dort geschildert wird, eines, ich weiß nicht, Lehrers oder einer Person, die da zumindest in dem Umfeld dieser Reformschule ist, wo Kukemoer versucht zu zeigen, dass diese, dass hier die Person deswegen Probleme hat, weil so etwas wie ein Konjunktiv nicht mehr funktioniert, Möglichkeitsräume nicht mehr auftauchen. Das wäre so ein ganz klassisches Modell. Also zu sagen, Bildung wäre etwas, wo man zunächst etwas Faktisches, mit etwas Faktischem konfrontiert ist. Wir alle sind mit unserer Kindheit mit Situationen konfrontiert, die wir eben nicht bestimmen können und so weiter. Dass aber Bildung darin bestehen könnte, dieses in Möglichkeitsräume zu verwandeln. Und zwar insofern nicht, dass es wirklich anders passiert ist, das können wir nicht ändern, aber wir können es anders erzählen. Also der Potenzial ist immer in der Möglichkeit besteht, das, was wir an Material haben, anders zu konfigurieren. Und hier ist es ja in gewisser Weise andersrum. Das ist jemand, der sozusagen extrem permanent in Möglichkeiten existiert, aber damit quasi keine Welt mehr hat. Und in gewisser Hinsicht hier der Bildungsvorhalt darin besteht, dass er sich dieser Welt als etwas Realem in gewisser Weise noch versucht anzunähern, aber gerade weil hier dieser Wiederholung oder der Wiederholungszwang, der keine Möglichkeiten von Variationen beinhaltet, so stark ist, eben da keine Möglichkeiten eröffnet.
Also es endet, wie es angefangen hat. Also das heißt, also da kommt wieder dieser Satz, also bliebe jetzt nur noch zu klären, womit die Geschichte, die ihm noch immer das Herz zerreißt, enden sollte. Das heißt, das ist die gleiche Formulierung, die wir am Anfang haben. Und insofern, wenn wir jetzt auch davon sprechen, dass wir zwar hier diesen auktorialen Erzähler haben, letztendlich ist es aber schon ein Gefühl, was, glaube ich, nicht ganz trügt, dass letztendlich Reiter selber erzählt hier. Und insofern könnte man also es so sehen, dass er, dass Reiter seine Geschichte aufschreibt. Und damit hätte er zumindest eine gute Chance, würde ich sagen, dass er diese Wiederholung kein drittes Mal macht.
Okay, ja, sehr, sehr spannend. Das ist natürlich auch so eine ganz häufig benutzte Figur, also dass diese gegen die ewige Wiederkehr des Immergleichen eben benutzt wird, die Verwandlung in einen Text, die Verwandlung eben in ein Buch, ein Buch, was uns jetzt eben unter dem Titel Widerfahrenes vorliegt. Ja, das, ich denke, dann haben wir es jetzt doch abschließend geklärt.
Ja, wir empfehlen es trotzdem.
Genau.
Obwohl es ein bisschen anstrengend vielleicht ist am Anfang, aber sehr spannendes Ende, auch wenn ihr es jetzt kennt. Genau. Ich würde trotzdem behaupten, man kann es durchaus trotzdem nochmal lesen, und weil es gibt wirklich in vielen Sätzen viel zu entdecken. Es ist, wie gesagt, ein bisschen verkopft, aber sehr schlau gebaut. Insofern.
Also vielleicht noch eine Sache zu dieser Leseerfahrung. Ich finde, das hat tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Christian Kracht, wo man den Eindruck hat, es geht gar nicht um die Story. Die Story ist eher mehr oder weniger langweilig. Es geht einfach darum, dass das beides Leute sind, wo man so richtig dem Spaß am Formulieren den Satz noch eine Konjunktivkonstruktion und noch so ein Ding dahinter zu setzen und den Satz noch ein bisschen länger zu machen, dass man diese Lust am Fabulieren irgendwie mitbekommt. Ich finde, dadurch wird es auch dann doch etwas das Verkopfte so, dass man es gerne sich antun kann.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall der Fall.
In diesem Sinne, dann haben wir es für heute. Wiederhören.
Tschüss.